Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Dietrich Bonhoeffer ist heute noch einer der bekanntesten deutschen Theologen. Und das nicht nur, weil mehr als 200 Straßen nach ihm benannt sind. Zitate und Gebete von Bonhoeffer finden sich in zahlreichen Büchern und auf Postkarten. Am bekanntesten wohl sein Gebet, von guten Mächten wunderbar geborgen. Gelebt, geschrieben und gepredigt hat Bonhoeffer in einer sehr herausfordernden Zeit. Der heraufziehende Zweite Weltkrieg, die menschenverachtende Politik des Nationalsozialismus, rechtes Gedankengut und Antisemitismus prägten damals das gesellschaftliche Klima. Bonhoeffer hat Stellung bezogen. Als Mensch und als Christ. Er hat Positionen gesucht, um Widerstand zu leisten gegen den Hass, gegen das Böse, gegen rechte Parolen. Gerade das macht seine Texte heute wieder so aktuell. Der Journalist und Moderator Uwe Schulz hat ein Buch geschrieben über Dietrich Bonhoeffer, der Titel »Keine Angst vor dem Leben«. Hallo Uwe.
Hallöchen, danke für die Einladung.
Gerne doch. Uwe, das ist ja nun wirklich nicht das einzige Buch über Dietrich Bonhoeffer. Warum dein Buch und warum gerade jetzt?
Ich habe hier einen ganzen Stapel solcher Bücher liegen, die ich auch zu Rate gezogen habe. Als der Brunnen Verlag auf mich zugekommen ist, um das anzuregen, lasst uns eine Biografie kompakt, zugänglich auch für jüngere Leute versuchen, habe ich auch gefragt, warum denn noch eine? Es gibt doch genügend. Und dann hieß es, nee, genau das, was wir mit dir vorhaben, haben wir noch nicht am Markt gefunden, nämlich zugänglich für junge Menschen, die nicht sofort mit bestimmten Schlüsselbegriffen was anfangen können, wie bekennende Kirche, Kirchenkampf, Versailler Vertrag als Hintergrund für viele Konflikte in Deutschland, Weimarer Verfassung und ähnliche Dinge. Wir brauchen jemanden, der nochmal mit den Basics im Kopf anfängt und der es vor allem auch sprachlich so versucht. Und ich bin nun mal Wortschubser von Beruf, dass Menschen, die nicht ständig sich im Gemeindeleben oder im theologischen Deutsch tummeln, Zugang dazu finden können. Und vor allem, und das ist mir dann im Zuge der Recherche und der weiteren Befassung mit den Kontexten heute immer klarer geworden, vor allem in einer Zeit, in der ich dann erkannt habe, welche Dynamik sich plötzlich um diese Figur neu entfaltet. Das hatte ich selbst nur annähernd geahnt. Und plötzlich erkenne ich, es gipfelt in der Frage, die dann auch öffentlich von vielen gestellt wurde, wem gehört eigentlich Bonhoeffer? Und die Frage finde ich sehr interessant und habe deshalb versucht, in diesem Buch darauf Menschen eigene Antworten zu finden, zu ermöglichen. Deshalb jetzt und deshalb so.
Ja. Zielgruppe, sagst du, eher jüngere Menschen, das sieht man schon am etwas moderneren Cover, aber eine jüngere Zielgruppe für die Gedanken von Bonhoeffer zu begeistern. Also die Gedanken, die Ideen, ja, wenn man es mal versteht, aber es ist ja nicht so ganz griffig. Instagram-Posts sind weniger aussagekräftig als das, was Bonhoeffer gemacht hat. Wie bist du das angegangen? Also da ist ja auch die Gefahr, macht man es jetzt zu einfach, macht man es zu oberflächlich, wie nimmt man die Leute ernst, für die man da schreibt? Wie bist du das angegangen?
Auch erstmal professionell. Also wenn ich meinen Beruf beschreiben soll, mein Hauptberuf, Journalist, dann sage ich immer, die Aufgabe besteht darin, Komplexität zu reduzieren. Das lässt sich nun bei Bonhoeffer wirklich sagen. Wenn du dir das Gesamtwerk anguckst, das so einen lockeren Meter ergibt in der gebundenen Ausgabe, da stecken lauter theologische Gedanken drin eines habilitierten, sehr versierten Denkers, der ja auch bestehen wollte in der Diskussion mit Menschen jeder geistesgeschichtlichen Prägung. Das also runterzubrechen, auch sprachlich, auf zugängliche Formulierungen, die hat er natürlich auch gefunden. Deshalb kennen ja viele seine Gedichte oder auch bestimmte Sentenzen von ihm. Das war mein Hauptjob. Und deshalb habe ich immer von der Komplexität, und mir die anzueignen, war gar nicht so leicht kommend, habe ich mir immer vorgenommen, eine Quintessenz zu formulieren, einen Extrakt, der belastbar ist. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn wir über den Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer reden, dann lässt sich alles, was er dazu formuliert hat, in die schlichte Formel pressen, der Zweck heiligt die Mittel. Und dann muss ich sagen, nee, aber genau das hat er nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt, meine Beteiligung am Anschlag auf Hitler, an mehreren Versuchen, ihn umzubringen. Der am 20. Juli 1944 ist der bekannteste. Diese Anschlagsversuche sind vor Gott heilig. Sie sind heiliger Krieg. Sie sind gut. Sie sind ein Auftrag Gottes an uns. sondern er hat im Gegenteil gesagt, es ist Schuld, die wir auf uns laden. Und Gott selbst muss entscheiden, wie er dann darüber richtet. Ich werde das in meiner eigenen Sache nicht tun können. Ich kann euch nur sagen, meine lieben Mitverschwörer, mit denen er ja in Kontakt war, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt euch dieser Entscheidung entziehen, dann habt ihr schon eine Entscheidung getroffen. Mit jedem Zug, der nach Auschwitz gefahren ist, den du hast rollen lassen, hast du es mit zugelassen. Und wir können ja später nochmal darauf eingehen, warum ich denke, das ist genau dasselbe Denken, das wir heute auch brauchen. Zu überlegen, in welchem Zustand ist die Welt, ist das Land, in dem wir leben und welchen Anteil, welche Verantwortung daran, dafür haben, tragen wir eigentlich.
Ja, das ist ja genau, wie du das gerade auch gesagt hast, aktuell die Frage. Nie wieder ist jetzt, dieser Slogan ist leider ganz, ganz aktuell. Und wenn man heute über Bonhoeffer schreibt, man kann ja nicht außerhalb der Geschichte schreiben. Es ist ja die politische aktuelle Situation, die wir erleben. Bestimmte Parolen, die einfach wiederkommen, wo man 8 Jahrzehnte gedacht hat, das haben wir überwunden, das haben wir hinter uns. Das Erstarken der rechten Parteien, Dinge, die auf einmal gesagt werden, die man sich jahrzehntelang vielleicht nicht getraut haben. Erstens, welche Parallelen siehst du da? Und zweitens, du hast gerade das angesprochen, das war ein Glauben der Christ, der da agiert hat. Ganz platte Frage. Sind wir Christen jetzt aufgerufen, Widerstand zu leisten? Und wenn ja, wie?
Das ist eine schöne, griffige Frage. Das finde ich manchmal so beschwerlich am öffentlichen Dialog und auch an dem, was das Buch versucht. Es lässt sich vieles so super knackig auch in TikTok oder in Kacheln für Social Media packen. Und die Antworten sind oft so erschütternd, doppelbödig oder mehrdeutig oder abwägend. Nein, ich sehe nicht den Ruf, der von Bonhoeffers Leben an uns erginge, dass wir nun Widerstand zu leisten hätten. Ich sehe von Bonhoeffer die Ermutigung, zu erkennen, dass wir in einer Realität leben, die nicht nur das ist, was sie scheint, sondern in die, und das ist große Entdeckung Bonhoeffers, aber auch Luthers ja schon gewesen, von dem er immer herkommt, es ist immer auch eine Realität, in der wir Gottes Wirken erkennen können. Es drängt sich nicht auf, es ist nicht oberflächlich, es ist nicht irgendeine jenseitige Vertröstung, sondern wir Christen leben in der festen Zuversicht, dass die Weltläufe, wie sie uns begegnen, mit aller Tragik und Belastung nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern dass letztlich alles in Gott gehalten ist und seine Realität sich schon fein hineinwebt bis zu seiner Entscheidung, selbst teilzunehmen an diesem Leben als Mensch. Das finde ich schon mal das Wichtigste als Grundlage. Und damit kannst du dich als Christ auch gar nicht trennen von dieser Welt oder als Christin, sondern du bist ein Teil davon und bist deshalb ihren schuldhaften Mängeln und dem, was schief geht und was Tod bedeutet, mitverpflichtet und ausgeliefert, wie dem, was gelingt und da, wo Reich Gottes anzubrechen scheint. Und deshalb verstehe ich Bonhoeffer immer als einen, der erstens fragt, wo ist hier eigentlich Gott? Und wo steckt in all dem, was mir begegnet, was ich lese, was andere Menschen mir sagen, was sich ereignet? Wo steckt darin Gottes Ruf an mich? Verhalte dich, geh mit mir gemeinsam durch diese Realität. Und das kann heißen, dass ich in Reibung gerate, in Konflikt, in Widerstand. Aber es heißt nicht, sieh bloß zu, dass du dich von allem abgrenzt, was dir in deinem Staat, in deiner Community schiefzulaufen droht, sondern erkenne erstmal, dass du ein Teil davon bist. Und dann verhalte dich geradlinig auf einem Fundament, das biblisch gefestigt ist, und mach klar, warum bestimmte Handlungen von dir so entschieden werden. Nicht unter der Berufung auf Gottes Auftrag, sondern als deine freie Willensentscheidung. Das heißt, es kann heißen, ich muss sehr penetrant sagen, das gefällt mir nicht, das kann so nicht weitergehen. Ich nutze alle Mittel, die eine Zivilgesellschaft hat, um dem Staat oder der Community, die ich versagen sehe, klarzumachen, das ist wieder Gottes Willen. Es kann aber auch heißen, ich versuche es mitzugestalten. Take it, change it, leave it würde heißen, Widerstand leisten. Aber das ist wirklich seine letzte Option gewesen. Das überspringen viele und sagen, ja, Hitler war da, die Juden waren mit dem Tode bedroht. Er hat entschieden, der muss weggebombt werden. So war das nicht. Das war ein sehr langer Prozess, sehr schmerzhaft für ihn. Und ich warne deshalb immer vor Kurzschlüssen, was das heute zu heißen hätte, wie er entschieden hat.
Das würde ich direkt fragen, welche Parallelen siehst du da? Weil ich habe das vorhin erwähnt, unsere Zeit, da fühlen sich viele zurückversetzt in die Zeit vor 80 Jahren. Du bist an Bonhoeffer rangegangen in dem Blick darauf, dass du Themen identifizierst und fragst, okay, zu welchen Themen hat er was gesagt und wie gedacht? Welche Themen stehen denn da für dich im Mittelpunkt, wo du sagst, ja, das war damals ein Thema, das ist heute genauso ein Thema? What would Bonhoeffer do today, so um das mal so ganz klar zu sagen?
Genau, und dem verweigere ich mich deshalb so gerne, weil ich glaube, es würde die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen wieder wegdrücken, weil man sagen kann, ja, ich habe hier ein Zitat. So kann man auch mit der Bibel ja umgehen, schon seit Jahrhunderten, und sagen, da ist ein Zitat, passt zu dem, was ich sowieso vorhatte oder was ich jetzt für zwingend nötig halte, das wird jetzt gemacht. Ich würde lieber fragen, what would Bonhoeffer ask you? Bonhoeffer hat wahnsinnig gerne Fragen gestellt, wenn Leute auf ihn zugekommen sind, bis hin zu der ultimativen Frage eines Mannes, der Zugang hatte zum Führerhauptquartier, einer seiner guten Freunde, und der gesagt hat, soll ich schießen? Soll ich da reingehen? Ich könnte in die Nähe Hitlers kommen und ihn erschießen. Und Bonhoeffer sagt nicht, ja klar, mach das, sondern Bonhoeffer hat gesagt, was wäre denn dann die Konsequenz? Schießen, wörtlich, ist ja nicht das Problem. Du kannst ja möglicherweise diesen Heldenmut, so galt das damals, aufbringen. Aber dann hast du doch noch gar nichts getan gegen den Faschismus, gegen das System, in dem Adolf Hitler überhaupt erst funktioniert, mit all den Befehlsketten und all den Vasallen, die ihm zu Diensten waren. Wir müssen schon überlegen, wie soll es denn dann weitergehen in Deutschland und so weiter. Also er hat in der Regel Fragen gestellt. Dann hat er geschaut, was ist denn hier in der Welt Gottes Idee von dem, was wir gemeinsam zu schaffen hätten. Und unsere Frage zum Beispiel muss heute heißen, stimmen die Bilder, die wir vom Menschen haben, noch? Ich erkenne plötzlich, dass es markante Thesen gibt, es gäbe Menschen erster und zweiter Klasse. Das hätte damit zu tun, welcher Herkunft sie seien, welchen Genomsatz sie haben. Es hätte aber auch damit zu tun, welche Religion sie haben. Und plötzlich hast du Menschen, für die soll angeblich Artikel 1 des Grundgesetzes nicht mehr gelten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die sagen doch, doch, es gibt schon manche Menschen, für die ist die Würde antastbar. Das ist eine Parallele. Das war im Konflikt, den Bonhoeffer miterlebt hat, in der Weimarer Republik extrem ausgeprägt. Wir hatten damals extrem voneinander getrennte Lager. Also wenn ich es jetzt sehr stark akzentuiere, hatten wir auf der einen Seite Linksextremisten, die Republik nicht wollten, sondern eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild. Auf der anderen Seite Rechtsextremisten, die unbedingt ihren alten Kaiser wiederhaben wollten, eine ganz strikte Monarchie von oben nach unten durchregiert und dazwischen eingequetscht, und das ist auch für mich eine Parallele, die Menschen, die gesagt haben, nee, Demokratie ist eine gute Idee, parlamentarische Demokratie. Die große Parallele ist, und das sagen ja viele über den ersten Versuch in Deutschland, eine Republik, eine Demokratie zu installieren. Wir hatten ja eine Demokratie damals. Es hat ihr ja nicht gemangelt an guten Ideen und an einer Verfassung, an einem Parlament, an Politikern. Diese Demokratie damals ist kaputt gegangen an zu wenig Fans, zu wenig Leuten, die sich für diese Demokratie stark gemacht haben. Und das, glaube ich, wäre heute eine Idee, die Bonhoeffer fördern könnte, wenn dir diese Demokratie näher an dem scheint, was du für Gerechtigkeit hältst, für Menschenfreundlichkeit, dann mach dich gefälligst stark dafür. Er hat auch gesehen, dass ausgerechnet durch demokratische Wahlen Hitler erst möglich wurde, 1933, 34. Deshalb war er auch zwischendurch skeptisch, ob wir alle reif genug wären für demokratische Entscheidungen. Aber einen Führerstaat, faschistische Ideen, einen vermeintlichen Volkswillen, der über alles drüber wegregiert und Minderheiten einfach ignoriert oder zu kurz kommen lässt, bis hin zu bekämpft oder sogar vernichtet. Das, da bin ich ganz sicher, ist der Transfer, der möglich ist, ins Heute von Bonhoeffers Zeit aus.
Das heißt, ich muss nicht erst Theologie studieren oder ganz tief in Bonhoeffer einsteigen, sondern als Christ diese Welt beobachten, genau hinhören, genau hingucken und individuell für mich selber gucken, welche Position vertrete ich als Christ, oder?
Ich fürchte ja. Also eines seiner bekanntesten, das war ja nicht von ihm als Buch gedacht, aber sein Freund Eberhard Bethge hat es ja als eine der ersten Veröffentlichungen dann auf den Markt gebracht. Heißt ja Widerstand und Ergebung. Beides steckt in Bonhoeffers Leben. Er hat sich ergeben in die Fügungen, die sich für ihn ergeben haben. Er war im Knast ab 1943. Er hat da nicht ständig Ausbruchsversuche gewagt oder sich mit den Wärtern angelegt. Im Gegenteil, er hat ein Charisma entwickelt, das die Leute selbst in diesem System für ihn eingenommen hat. Und er hat gleichzeitig Widerstand geleistet, also sich da ganz klar positioniert, wo er gesagt hat, diesen Weg kann ich auf keinen Fall mitgehen. Das sind die beiden Positionen, in denen er sich immer hin und her bewegt hat. Auf der einen Seite sich vor Gott fügen in das, was ihm widerfährt, immer wieder auch in der Kontemplation, in der Bibelmeditation, im Gebet, ganz nah bei Gott sein und dann für sich selber im Innersten spüren, welche Handlungen ihm damit möglich werden. Beispiel, er hätte flüchten können. Er hatte so gute Helfer im Knast, im Untersuchungsgefängnis der Wehrmacht in Tegel, dass einer von denen gesagt hat, ich gehe ins Risiko, ich habe alles organisiert, ich habe eine kleine Datsche am Rand der Stadt, du kannst da, wir sehen noch, dass dieser Krieg bald zu Ende sein wird, du kannst da untertauchen. Und Bonhoeffer hat es abgeblasen, weil er wusste aus anderen Schicksalen, das würde für seine Familie ganz viel Leid bedeuten. Dann würden die Nazis garantiert den Rest der Familie in Sippenhaft nehmen und dann hat er verzichtet. Das kam ihm so vor, als wäre er auf eine gewisse Weise ein Opfer, aber er hat es gerne gebracht. Das heißt, er hat natürlich überlegt, wie kann ich hier überleben, was kann ich dem Regime entgegensetzen. Und als er erkannt hat, der Preis wäre für mich nicht tragbar, da hat er dann halt das auf sich genommen, was daraus für ihn als Konsequenz absehbar war. Und das war am Ende der Tod.
Vielleicht mal eine grundsätzliche Frage an der Stelle. Wir setzen das so ein bisschen voraus. Kann, darf, muss sich ein glaubender Mensch politisch positionieren? Also, weil vielfach wird ja Glaube, glaube ich, vielleicht auch bei uns in Deutschland eher so gesehen, ja, das ist was fürs Privatleben. Und wenn, dann in bestimmten äußerlichen Formen oder sowas, muss, soll, kann sich ein Christ politisch positionieren?
Gegenfrage, gibt es eine Möglichkeit, das nicht zu tun? Deshalb habe ich gerade schon mal angedeutet und das hat Eberhard Bethge mir auch gesagt. Also damals war der große Widerspruch gegen Bonhoeffer, der gesagt hat, was ich hier tue, hat politische Konsequenzen. Da hieß es ja, aber damit widerstehst du doch der Obrigkeit, dem Staat. Das war damals ganz wichtig für protestantische Glaubenswelten, dem Staat zu dienen und der Obrigkeit, die von Gott eingesetzt sei, auf keinen Fall zu widersprechen. Und Bethge sagt mir, und er beruft sich dabei auf seinen Freund Eberhard, das geht so nicht. Du kannst nicht einfach stillhalten und alles irgendwie mitmachen. Du bist so oder so Teil der Politik. Wenn du sie einfach hinlaufen lässt, wie sie sich entwickelt, trägst du sie mit. Wer schweigt, scheint zuzustimmen, ist so eine alte Weisheit. Und das gilt für damals genauso. Deshalb hat er zum Beispiel sich auch beteiligt daran, auch wenn es kein großes Unternehmen war, aber jüdische Menschen, denen die Deportation gedroht hat, außer Landes zu schaffen, mit einer großen, aufwendigen Tarnaktion. Deshalb hat er seiner Schwester und seinem Schwager auf den letzten Metern geholfen, rauszukommen aus dem Land, als klar war, die Grenzen sind bald dicht für Juden und Jüdinnen. Das übrigens, nachdem er vorher gedacht hat, nee, irgendwas ist schon korrekt, dass der Staat mit jüdischen Mitbürgern anders umgeht. Das sind ja wirklich Menschen, die aus der Geschichte heraus immer so einen Sonderstatus hatten. Vielleicht haben die Nazis ja recht und denen muss man misstrauen. Und ich werde jetzt auf keinen Fall hier eine Provokation riskieren, indem ich meinem Schwager, der aus einer jüdischen Familie kommt, auch noch erlaube, dass sein Vater, der Jude ist, christlich beerdigt wird. Da halte ich mich mal lieber zurück. Also Bonhoeffer hat da selber seinen Weg erstmal finden müssen und hat in jedem dieser Schritte erkannt, das hat politische Konsequenzen. Er war irgendwann identifizierbar als einer, der definitiv nicht für die Nazis ist. Aber er hat nicht aus Prinzip gesagt, Nazi ist gerade Mainstream, deshalb muss ich widerstehen. Das ist ja der Kurzschluss, den in Amerika gerade viele machen. Woke, Diversity ist gerade Mainstream, deshalb muss ich widerstehen. So hat es ja Bonhoeffer auch gemacht. Nee, so einfach war es wieder nicht. Er hat gesagt, wes Geistes Kind ist dieser Faschismus? Und er hat gesagt, er stellt sich an die Spitze. Er tut so, Hitler, als wäre er selbst Gott, als könnte er über Leben und Tod, ohne jemanden verantwortlich zu sein, geschweige denn Gott, entscheiden. Er hat sich verabsolutiert, er hat sich vergötzen lassen, da ging es für ihn los. Und am Ende hat er gesehen, hier sterben Menschen systematisch vom Staat verfolgt. Das geht nicht, das ist auf keinen Fall das, was Gott sich vorstellt unter einer weltlichen Ordnung. Das kann ich so nicht zulassen. Das war politisch, ohne dass er von vornherein gesagt hat, ich gehöre zu einem politischen Widerstand. Das war eher Zufall, dass er Menschen getroffen hat, die im politischen System waren, Teil der Wehrmachtsverwaltung und die gesagt haben, wir müssen das hier vorbereiten, das Ende des Faschismus. Hat er gesagt, okay, ich sehe gerade keinen anderen Weg, dann gehe ich halt den mit euch.
Man hört, du bist begeistert von dem Thema und das hat leider auch einen sehr aktuellen Bezug, wo ich beim Zuhören immer zwischendurch denke, ja Mist, genau, also jetzt Ruhe halten war vorher. Einen kleinen Ausflug möchte ich noch wagen über den großen Teich, du hast das eben schon mal so angesprochen, was mich nachhaltig irritiert und ich glaube nicht nur mich, ist, dass Dietrich Bonhoeffer, der Name immer wieder auftaucht, bei rechten Kräften in den USA. Da wird Bonhoeffer als Zeuge für einen Kulturkampf missbraucht. Das, diese Vogue-Diskussion hast du eben erwähnt. Ein Kollege von dir hat die steile Behauptung aufgestellt, Achtung, möglicherweise wäre Trump ohne Dietrich Bonhoeffer nicht Präsident geworden. Das verwirrt mich nachhaltig. Kannst du kurz erklären, wo da der Fehlschluss, wo der Kurzschluss liegt und wie das passieren konnte?
Ja, ich will natürlich jetzt nicht die Sache derer promoten, die Bonhoeffer für meine Begriffe komplett einseitig interpretieren. Aber das lässt sich machen, indem du einfach dir deine Lieblingszitatschnipselchen nimmst aus seinem Leben. Er hat wirklich wunderbare Sätze gefunden, um klarzumachen, dass es Zivilcourage braucht, dass du auf eine gewisse Weise auch die Kunst der Verstellung brauchst, um überhaupt in bestimmten Zusammenhängen noch zu überleben und ähnliche Dinge. Lässt sich alles isolieren und für deine eigenen Zwecke gebrauchen. Ich glaube, dass Donald Trump, um einmal auf diesen inzwischen wirklich übermäßig oft zitierten Mann zu sprechen zu kommen, dass Donald Trump es geschafft hat, Menschen, denen das biblische Wort wahnsinnig viel bedeutet, vorzuspiegeln, er sei dem Geist des Alten und Neuen Testaments viel näher mit seinem Handeln, er sei ein Werkzeug Gottes, als es andere, die Religion und Staat streng trennen. Das ist in Amerika nicht so streng wie bei uns oder in manchen anderen laizistischen Staaten. Er konnte ihnen vermitteln, ich bin ein Werkzeug Gottes und ihr seht ja, ich habe einen Anschlag überlebt. Das ist auch ein Zeichen, das euch zeigt, ich bin autorisiert, Gottes Willen zu vollstrecken. Und wenn du dann sagst, er stellt sich damit der Bibel hin, ich bin gegen Abtreibung, ich glaube, weil es in der Bibel steht, in der Regel gibt es nur binär, Mann oder Frau. Wenn du dann siehst, dass Bonhoeffer auch viele konservative Aspekte in seinem Glauben hatte, er hat die Bibel als Referenz genommen, genau wie das Evangelicals in Amerika auch tun, dann kannst du sehr schnell sagen, seht ihr, Bonhoeffer ist so wie wir, wir widerstehen dem Mainstream, folgt mir, wir zertrümmern alles, was die guten alten Werte kaputt zu machen droht, wie Multikulturalismus, wie Inklusion, wie eine plurale Gesellschaft. Ist alles gegen Gottes Willen und ihr seht an Bonhoeffer, dass es möglich ist, dagegen mit maximaler Gewalt vorzugehen. Denn am Ende haben ja seine Kumpels versucht, den Hitler in die Luft zu jagen. Ich glaube, das ist der Gedanke, den viele versuchen zu rekonstruieren. Ich halte das für viel zu reduziert. Ich halte das für ein typisches Zeichen von Fundamentalismus, nämlich nur dem Wortsinn nachzugehen und nur dem nachzugehen, was man selbst für richtig hält und dann das alles sich einzuverleiben, zu integrieren, was einem passend scheint, um die eigene Weltanschauung zu stützen. Ja. Dietrich Bonhoeffer hat sich immer hinterfragt, immer hinterfragen lassen, hat immer gesagt, ich werde schuldig vor Gott, am Ende muss ich mich vor ihm verantworten, sag du mir, wie ich handeln soll und wenn ich es nicht klar sehe, dann nehme ich das Risiko in Kauf, dabei in die Irre zu gehen und das vermisse ich bei vielen, diese Demut zu sagen, ja, am Ende sind wir alle vor Gott Bettler, das ist, glaube ich, nicht die Haltung, die ich gerade im Trumpismus wahrnehme. Da sind alle im Moment Riesen und werden immer größer.
Aber das war die Haltung von Bonhoeffer als jemanden, der in der Situation einfach gucken musste, wie er seinen Glauben definiert und wie er seinen Glauben lebt. Uwe, ich würde gerne so kurz vor Schluss nochmal eine schräge Frage stellen. Das ist ein herausforderndes Buch, ein herausforderndes Thema. Wer sollte sich dieses Buch nicht kaufen?
Ach schön, das ist ja wirklich eine schöne Frage. No? Dann zitiere ich mein Lieblingsfeedback. Bevor auch nur ein einziges Wort, wirklich nicht eine Silbe, war veröffentlicht, bevor auch nur irgendwas darüber erschienen war, hat ein Mann, der im Internet firmiert unter Evangelist und der auch wirklich schöne Posts absetzt, gewarnt vor meinem Buch. Es sei politisch einseitig interpretierend. Wer das jetzt schon glaubt, dass ich das täte, einseitig interpretieren, der wird von dem Buch keine große Freude davontragen. Wer es allerdings aufmerksam liest, wird sehen, nee, das stimmt in diesem Fall schon wieder nicht. Wir können nicht in diesen Lagern bleiben. Und nur weil ich jetzt hier Woke und Pluralismus und Integration gesagt habe, bin ich zwangsläufig linksgrün versifft. Wer sich das zumutet, der wird hoffentlich anders nach der Lektüre an manches rangehen, als er oder sie vorher gedacht hat. Sonst gebe ich gerne allen freie Bahn für dieses Buch. Ich habe wirklich versucht, es allen zugänglich zu machen. Und es gibt ja sogar eine digitale Schnittstelle. Also sind ja immer so QR-Codes drin. Das heißt, du kannst das Buch auch noch weiten auf die virtuelle Realität und dann zum Beispiel auf bestimmte Seiten, die Bonhoeffer gewidmet sind oder den Verfolgten des Dritten Reiches oder die Gedenkstätte Flossenbürg, wo Bonhoeffers Leben zu Ende gegangen ist im damaligen KZ. Das kannst du alles virtuell aufsuchen. Also ich wüsste gerade nicht, wenn dieses Buch ausschließen sollte, ausgerechnet eins, das inkludieren soll.
Ja, ich dachte vielleicht an die Leute, die keine Lust haben, sich aus der Ruhe bringen zu lassen und lieber für sich leben und sagen, da will ich jetzt keine Gedanken mehr drüber machen müssen.
Schöner Gedanke. Ja gut, also ja. Wer jetzt sowieso Nachrichtenfatigue hat und sagt, die Welt ist mir viel zu viel da draußen, ich brauche jetzt mal Ruhe, na klar geht das. Aber selbst dazu ermutigt einen Bonhoeffer. Er war ein großer Genießer, der konnte die Tür zumachen hinter sich, der konnte Spargel essen, weil er Spargel essen wollte. Der konnte sich in die Sonne knallen und sagen, heute ist ein schöner Tag, ich mache heute gar nichts. Der konnte nach Mallorca fahren als Vikar von Spanien aus, obwohl er eigentlich einen Job gehabt hätte. Der hatte aber ein bisschen Zeit und gesagt, nee, jetzt geht erstmal Erholung vor. Also selbst da ist Bonhoeffer gerne ein guter Begleiter. Aber der kommt dann immer wieder zurück und sagt, ach nee, Leben besteht ja auch aus Begegnungen, aus Handlungen, aus Verantwortung, aus Mitteilung. Also ist jetzt nicht einer, der hektisch bis zu seinem 39. Lebensjahr nur rumgewuselt hätte, sondern der hatte natürlich auch immer Zeiten, in denen er sich zurückgezogen hat, abgeschieden und einfach schöne Zeiten hatte. Animal Pleasures nennt er das. Also einfach so basale Genussfähigkeit, die ist ihm immer erhalten geblieben bis zum Schluss.
Schöner Abschluss. Danke, Uwe. Danke für die Begegnung, für das Gespräch und spannende Lektüre zum Weiterempfehlen. Dank dir.
Ich danke auch.
Uwe Schulz war heute mein Gast und wir haben über sein Buch gesprochen, Dietrich Bonhoeffer, keine Angst vor dem Leben. Es hat 224 Seiten, kostet 18 Euro. Kaufen können Sie es online oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.